Liebe Gemeinde von unserem Herr Jesus Christus, Trinitatis, eben Dreieinigkeit, steht heute im Kirchenjahr im Zentrum. Das Zusammenwirken von der Trinität war in den Viertagen der letzten Woche das Thema. Der Vater hat den Sohn aus den Toten auferweckt. Der Sohn ist in den Himmel zurückgegangen, sitzt zur Rechten von Gott dem Vater. Der Vater hat dem Sohn den Heiligen Geist geschenkt. Der Sohn hat den Geist auf seine Gemeinde lassen. Ostern, Ufert und Pfingsten. Eine geballte Ladung vom übernatürlichen Heilshandeln von Gott in der Menschheitsgeschichte in ein paar wenigen Wochen. Der dreieinige Gott hat vor 2000 Jahren seine Macht, seine gewaltige Stärke sichtbar und erfahrbar lassen werden. Und in der Apostelgeschichte lesen wir dann, wie die gewaltige Macht nachher klingt. Die Wahrheit vom Evangelium wird mit übernatürlichen Wunder und Zeichen untermauert. Lahme fangen an laufen, Taube fangen an hören, Blinde sehen. Und das alles durch die Hand von Menschen, aber mit der Kraft vom Geist Gottes. Und wehmütig denken wir, wie schön das es wäre, wenn Gott auch heute wieder mit Zeichen und Wunder aller Apostelgeschichte in unseren Breitengrad am Werk wäre. Aber bei uns wird die Gesellschaft immer säkularer, Kirchen gehen da nieder, die Austritte nehmen zu, die ernsthaften Christen werden immer weniger und auch die bibeltreuen Gemeinden laufen auf Sparflamme. Es ist so gar nichts mehr von dieser Macht von Gott sichtbar, es ist zum Heulen. Liebe Gemeinde, ich überzeichne bewusst und ich bin eben nicht dieser Meinung. Aber wie oft habe ich das Lied schon gehört und ab und zu sicher auch mitgesungen. Auf der kirchenpolitischen Ebene lautet der Liedtext mangelnde Finanzen und fallende Mitgliederzahlen. Auf der Gemeindeebene, da beklagt man die sinkenden Teilnehmerzahlen in den Gottesdienst und im weiteren Gemeindeleben und das fehlende Interesse der Bevölkerung an der Kirche. Aber wir haben etwas, wo wir dieser Totenklage könnt entgegensetzen. Und das ist die biblische Wahrheit in Bezug auf das Wirken von Gott in seiner Gemeinde und durch seine Gemeinde in der Welt. Und die Wahrheit ist nicht offensichtlich, sondern man muss darum beten, dass Gott einem möge die Augen dazu öffnen. Und ich lese jetzt den Text im Epheser 1, Vers 19 bis 23, beziehungsweise der Text fängt noch ein bisschen früher an, ich habe das aber nicht markiert. Und wir lesen dort im Epheser 1, 19 bis 23, der Wunsch von Paulus, der Gott unseres Herrn Jesus Christus möge euren Herzen erleuchtete Augen geben, damit ihr begreift, und dann sagt er, der Reichtum, und jetzt habe ich es gerade nicht auswendig, er bringt dort die paar Sachen, die wir in den letzten Wochen angeschaut haben, er wünscht ihnen, dass sie mögen offene Augen haben, damit sie erkennen, welche Hoffnung sie haben und wie gross der Reichtum von ihrem herrlichen Erbe ist und dann eben, wie überschwänglich seine Kraft sich an uns, den Gläubigen, erweist, nämlich die mit gewaltiger Macht wirksame Stärke, die er in Christus hat wirksam werden lassen, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Regionen zu seinen Rechten setzte. Hoch erhaben über jedes Fürstentum und jede Gewalt, über jede Macht und Herrschaft, überhaupt über jeden Namen, der nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Weltzeit genannt wird. Ja, alles hat er ihm unter die Füße gelegt und hat ihn zum alles überragenden Haupt gemacht für die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Die Kraft von Gott ist in den Gläubigen wirksam. Und zwar überschwänglich, sagt der Paulus. Es ist die gleiche Stärke, die Gott dazu gebraucht hat, an Ostern Jesus aus den Toten zu verwecken, an Auffahrt in den Himmel zurückzuholen und einzusetzen über alle Macht und am Pfingsten auszugüssen über die Gemeinde. Wir werden die Gedanken in zwei Schritten angehen. Und zwar erstens, wie können wir die Kraft von Gott begreifen? Und zweitens, wie können wir in dieser Kraft von Gott leben? Erstens, die Kraft von Gott begreifen. Die Kraft von Gott ist den Augen dieser Welt verborgen. Es ist durch den Heiligen Geist, dass Gott einem Menschen die Augen aufmacht, eben erleuchtete Herzen schenkt, also eigentlich in einem dunklen Zimmer das Licht anstellt, damit man einen klaren Blick hat. Es ist der Geist Gottes, der macht, dass wir sein mächtiges Handeln sehen können. Das passiert aber nicht einfach in Form von einem Geistesblitz, von einem Moment auf den anderen, sondern es ist ein spezifisches Geschehen in der Geschichte, das uns die Kraft von Gott vor Augen führt. Um die gewaltige Macht von Gottes Stärke zu begreifen, sollen wir auf das schauen, wie die Macht von Gott an Jesus gehandelt hat. Der Apostel Paulus betet dafür, dass die Christen in Ephesus die mit gewaltiger Macht wirksame Stärke begreifen mögen, die Gott in Christus wirksam hat werden lassen. Und dann sagt er auch, wann und wie die Kraft in Jesus wirksam worden ist. Wir haben gesehen aus dem Predigtext, als er ihn von den Toten auferweckte, Ostern, und in den himmlischen Regionen zu seiner Rechten setzte, Uffert. Hoch erhaben über jedes Fürstentum und jede Gewalt, über jede Macht und Herrschaft, überhaupt über jeden Namen, der nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Weltzeit genannt wird, ja alles hat er ihm unter die Füße gelegt. Nochmal, Uffert. Liebe Gemeinde, Paulus, der sagt, um die gewaltige Kraft von Gott zu begreifen, richte den Blick auf Jesus. Schau, was Gott in ihm und mit ihm bewirkt hat und dann wirst du realisieren, was es mit dieser Kraft auf sich hat und wozu die Kraft fähig ist. Die Auseinandersetzung mit dem Leben von Jesus und insbesondere mit Ostern und Auffahrt ist also alles andere als banal. Und es liegt eine grosse Weisheit darin, dass unsere Vorfahren im Glauben, Christen, die vor uns gewesen sind, das Kirchenjahr nach dem Leben von Jesus gegliedert haben. So werden wir jedes Jahr daran erinnert an das, was Gott mit Jesus da hat. Es fängt an mit dem Advent, warten auf das Kommen von Jesus. Weihnachten, Jesus wird Mensch. Gott macht seinen Sohn zu einem Mensch. Es geht weiter mit Karfreitag, Ostern, Ufer, Pfingsten, wo wir eben gefeiert haben. Und ab dem Trinitatissonntag, also ab heute bis zum Advent, also jetzt haben wir etwa 5 Monate noch vor uns, ist eigentlich die Zeit, wo sich die Kirche Gedanken machen kann, was jetzt das Handeln vom dreieinigen Gott in seinem Sohn für Auswirkungen in seiner Gemeinde und durch die Gemeinde in der Welt hat. Da wäre das Thema von Nächstenliebe, von Annehmen, von den Armen, von den Schwachen, von den Besorgten, wie Gott wieder aufbaut, Taufe, Abendmahl, all die Sachen, die zum kirchlichen Leben gehören, die zum Leben von einem Christ gehören, die werden thematisiert in der Trinitatiszeit. Aber die Grundlage von dem Leben liegt in der Auseinandersetzung mit Jesus. Und so sehen wir an Jesus, dass Gott Kraft hat, Tote ins Leben zu rufen. Die Verstehung von Jesus kann man nicht wegdiskutieren. Das Grab, das war leer. Und die einzig vernünftige Erklärung dafür ist, dass Jesus auferstanden ist. Und auch die Veränderung, die das in seinen Jüngern gemacht hat, bewirkt hat, ist ein Beweis dafür, dass Auferstehung echt ist. Der Petrus war ein absoluter Angsthase. Er hat grosse Worte geschwungen, hat Gott Jesus gesagt, wie treu er ihm wird sein, und hat ihm sogar geschworen, dass er ihn nicht verlassen wird. Aber was dann darauf angekommen ist, hat er ihn 3-mal verraten. Dann, was am schlimmsten war, hat er ihn im Stich gelassen. Und jetzt, ab Pfingsten, nachdem er gesehen hat, wie Jesus auferstanden ist und mit Kraft ausgestattet wird von Gott, ist er plötzlich dort und redet vor Tausenden von Menschen. Vorher hat er sich nicht getraut, in einem Hof innen vor ein paar Leuten, und gesagt hat, du bist doch auch so, du hast doch auch zu Jesus gehört. Er hat gesagt, ich kenne den nicht. Gott verfluche mich, wenn ich ihn kennen würde. Und jetzt steht er vor Tausenden von Leuten an und erzählt von Jesus, dem Gestorbenen und dem Auferstandenen. Und seine Nachfolger sind von Anfang an parat gewesen, um den Tod auf sich zu nehmen für die Botschaft, die sie vertreten haben. Sie haben gesagt, Jesus ist schon verstanden. Und das Einzige, was sie hätten müssen sagen, ist, Jesus ist tot geblieben, er ist nicht Gott und sie wären mit dem Leben davon gekommen. Aber sie sind verfolgt worden und sie haben festgehalten an der Hoffnung, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und darum haben wir eine Hoffnung. Und bei Jesus sehen wir dann auch, dass die Kraft von Gott stärker und gewaltiger ist als alles. Nach seiner Auferstehung haben wir aufgehört. Jesus ist zurückgegangen an den Ort, von wo er gekommen ist. Er ist zurück zu der Kommandozentrale von allem, was existiert. Zurück zum Thron von Gott, wo alles regiert wird. Und das alles kommt so leer daher. Wenn wir alles sagen, das ist ein kurzes Wort und wird so schnell dahin gesagt. Und damit wir nicht verpassen, was der Paulus damit meint, muss er sicherstellen, dass auch alles genannt wird, was in das alles hineingehört. Nämlich hocherhaben über jedes Fürstentum und jede Gewalt, über jede Macht und Herrschaft, überhaupt über jeden Namen, der nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Weltzeit genannt wird. Ja, alles hat er ihm unter die Füße gelegt. Mit dem alles wird ausgeschlossen, dass es irgendetwas oder irgendjemand gibt, wo über Jesus könnte stehen. Wo genug stark wäre, um die göttliche Macht etwas entgegenzusetzen. Alles ist Jesus unter die Füße gelegt worden. Und aus dem Grund hat Jesus können sagen, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und darum geht hin in alle Welt und macht Menschen zu meinen Jüngern. Und dann ist er zurück zum Vater. Er hat uns einen Auftrag gegeben und ist zurück zum Vater. Und was macht Jesus jetzt? Wo ist Jesus jetzt, seit aufhört? Was macht er, wenn wir da versammelt sind? Es ist ganz einfach. Er sitzt auf dem himmlischen Thron und regiert. Und das seit 2000 Jahren. Und seit 2000 Jahren hat keine menschliche und keine geistliche Macht ihm seine Herrschaft können streitig machen, auch wenn es oftmals versucht worden ist und wird. Und das scheint uns jetzt vielleicht alles ein bisschen abstrakt, nämlich 2000 Jahre her und in weiter Ferne. Aber weil er heute noch regiert und das Geschick der Welt lenkt, ist das heute unmittelbar relevant. Weil Jesus regiert nicht einfach so über alles. Er ist nicht einfach für die Welt allgemein da, sondern für seine Gemeinde. Und das betrifft jeden, der zu seiner Gemeinde gehört, nämlich jeden Christ, jede Christin, jeder Mensch, der seine Lebenshoffnung ganz auf Jesus setzt. Und das führt uns zum zweiten Schritt. In der Kraft von Gott leben. Der Paulus war mit seinem Gebet noch nicht fertig, nachdem er gesagt hat, alles ist ihm unter die Füße gelegt. Sondern er tut noch einen Zusatz machen und er sagt, und Gott hat ihn zum alles überragenden Haupt gemacht für die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und das ist Pfingsten. Jesus hat den Heiligen Geist bekommen und hat den Geist auf die Erde ausgegossen, durch alle Menschen oder in alle Menschen, die an ihn glauben. Und damit gibt es eine geistliche, untrennbare Verbindung. Jesus ist zum Haupt der Gemeinde gemacht worden, zum Kopf. Und ihr wisst, man kann den Kopf schlecht einfach schnell abnehmen und nicht liegen lassen. Auch wenn wir das sprichwörtlich tun, hast du den Kopf hier heimgelassen. Nein, man kann den Kopf nicht wegnehmen. Der Kopf bleibt am Körper, man kann ihn nicht trennen. Und in dem Sinn leben wir als christliche Gemeinde immer ein bisschen mit dem Kopf in der Wolke. Aber nicht als abgehobene Fantasten, wo wir die Bodenhaftung verlieren, sondern als Menschen, die in der unsichtbaren Realität dieser Welt die sichtbare Halt, ich habe mich geirrt, Menschen, die in der unsicheren Realität dieser Welt den sicheren Halt in Jesus haben. Der alles in der Hand hat und zum Wohl von seiner Gemeinde regiert. Wir leben mit dem Kopf in der Wolke, aber das heisst, wir sehen über die Wolken raus. Wir sind nicht über die Gewitterwolken von der Welt, um das Bild ein bisschen weiterzuführen, eingeschränkt. Wir sehen, dass es das Licht hat. Wir wissen, es hat eine Hoffnung. Wir wissen, Jesus sitzt auf dem Thron. Unser Haupt, unser Kopf sitzt auf dem Thron. Und wir müssen darum nichts fürchten. Wir sind als Körper auf der Welt unterwegs. Aber es kann uns eigentlich gar nicht schaden, weil Jesus ist auf dem Thron. Und wir sind sein Lieb. Wenn er etwas macht mit seiner Hand, dann wird er schon schauen, dass ihm die Hand nicht einfach abgeschnitten wird. Er wird schon schauen, dass sein Fuß nicht über Stein geht, wo er nachher blutet und nicht mehr sich erholen kann. Sondern Gott ist, Jesus ist auf dem himmlischen Thron und wir sind sein Leib, sein Körper. Aber wie passt das mit unserer Erfahrung überein? Wir erleben in dieser Welt unsere eigene Schwachheit. Wir gehen der Versuchung nach und sündigen. Wir erleben unsere Angst, wo uns davor zurückschrecken lässt, den Menschen die gute Botschaft von Jesus weiterzugeben und vorzuleben. Wir sind verzweifelt, wenn wir erleben, dass Gott uns vergessen zu haben scheint. Je nachdem, was wir durchmachen, denken wir manchmal, wo ist Gott? Ich spüre so überhaupt nichts von dieser himmlischen Verbindung mit meinem Kopf. Wo ist Gott? Aber so wirkt Gott. Wir werden seine Kraft nicht dann erleben, wenn alles rund läuft und wir im Leben vorwärts sprinten, sondern wir erleben seine Kraft, wenn wir an unsere Grenzen kommen, wenn wir nur noch vorwärts kriechen. Wenn du mit deiner Kraft am Ende bist, dann findest du seine Kraft. Und darin besteht das Anliegen vom Apostel Paulus, dass wir nicht in unserer Schwachheit, dass wir in unserer Angst und in unserer Verzweiflung eben nicht auf uns selber schauen, auf das, was wir können oder eben nicht machen können, sondern dass wir auf Jesus schauen, der mit seiner gewaltigen Kraft in uns wirkt. Und das Rezept ist also ganz einfach und doch so schwierig. Wir sollen uns selber und alles, was uns so sehr beschäftigt, loslassen und auf Jesus schauen. Mit dem Blick auf Jesus werden wir ein grösseres Verständnis für seine Macht und für seine Grösse bekommen. Und mit dem Blick auf ihn wird seine Kraft in unserem Leben und durch uns wirken. Also das Gebet, wortwörtlich der Blick zum Himmel, zu Gott, das Beten, das ist der Anfang, um sich auszurichten und in dieser Kraft von Gott zu leben. Das heisst nicht, dass unsere Probleme und Unvollkommenheit, unsere Ängste und Verzweiflungen auf einen Schlag werden verschwinden. In dieser Welt erleben wir Trauer und Leiden. Wir machen Ängste durch, wir kämpfen gegen die Sünde und werden auch immer wieder den Kampf verlieren. Aber wir kennen jemanden, der grösser ist als unsere Probleme, als unsere Unvollkommenheit, als unsere Angst und unsere Verzweiflung. Wir dürfen auf Jesus schauen und in seiner Autorität und in seiner Macht ruhen. Er war sich selber nicht schade gewesen, um für dich in den Tod zu gehen. Um die Strafe für deine Sünde auf sich zu nehmen und die Autorität und die Macht, die er jetzt hat, die braucht er zum Wohl von seiner Gemeinde, zum Wohl von jedem von diesen Menschen, wo er für sie gestorben ist, wo die Sündenvergebung durch ihn bekommen haben. Am Ende führt er alle Sachen zum Wohl von seiner Gemeinde. Und das Wissen, die Überzeugung, die befreit uns dazu, unseren Auftrag als Gemeinde unter allen Umständen auszuführen. Wir haben einen klaren Auftrag in dieser Welt, nämlich, dass wir mit unserem Leben und unserem Handeln auf unseren Kopf hinweisen und den Menschen erzählen von der Rettung, die durch Jesus aus der Macht von Sünde und Tod möglich ist. Und dafür steht uns die Kraft von Gott zur Verfügung. Die sich überschwänglich an uns, den Gläubigen, erweist. Die Anweisung von Paulus ist klar, um mit der Kraft von Gott zu leben, richte den Blick auf Jesus. Liebe Gemeinde, am Anfang scheint die Auseinandersetzung mit der Kraft von Gott eine abstrakte Sache. Aber wir müssen uns zuerst einmal von der Macht und von der Kraft von Gott bewusst werden und was das überhaupt bedeutet. Also wir müssen eigentlich uns auseinandersetzen mit dieser Kraft von Gott, damit wir wissen, mit was wir es überhaupt zu tun haben. Und erst dann können wir darüber nachdenken, was bringt mir das? Beziehungsweise, was bedeutet das für uns als Gemeinde? Und dann zeigt sich die gleiche Kraft von Gott, die an Ostern aufhört und an Pfingsten in der Welt sichtbar worden ist, die ist auch heute in den Gläubigen und somit in der Gemeinde und in der Welt sichtbar und wirksam. Wir erleben in der Regel keine so krasse Zeichen und Wunder, wie zu dieser Zeit gehäuft antreten sind, auftreten sind. Aber die Wahrheit ist, die gleich mit den Worten, die Philipp Friedrich Hiller vor etwa 300 Jahren auf den Punkt gebracht hat, und wir haben das an Ufer gesungen: Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles liegt ihm Gott zu Fuß. Jede Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Und es sind ganz viele Strophen, glaube ich 11 oder 15, aber so ein paar, zwei, drei Strophen noch. Er sagt dann: Gebt ihr Sünder ihm die Herzen, klagt ihr Kranken ihm die Schmerzen, sagt ihr Armen ihm die Not, alle Wunden kann er heilen, Balsam, also so eine Salbe, die dich heilt, weiß er auszuteilen, Leben schenkt er selbst im Tod. Und dann, ganz realistisch, zwar drückt das Kreuz auch Christi Glieder hier auf kurze Zeiten nieder. Also das Kreuz tut uns abdrücken, wir, wo wir der Körper von Jesus sind. Und das Leiden geht zuvor. Aber nur Geduld. Es folgen Freuden. Nichts kann sie von Jesus scheiden. Und ihr Haupt zieht sie empor. Ihnen steht der Himmel offen, welcher über alles Hoffen, über alles Wünschen ist. Die geheiligte Gemeinde weiß, dass eine Zeit erscheint, dass sie ihren König grüßt. In uns selber sind wir schwach, aber in Jesus sind wir stark. Wenn wir auf Jesus schauen, werden wir unbeeindruckt von der augenscheinlichen Situation der Gemeinde und unbeeindruckt von allen Höchst und Tiefst vom Leben unseren Auftrag ausführen können. Mit unserem Leben Jesus Ehre zu geben. Und darum sollen wir beten, dass wir die Kraft erkennen und in dieser Kraft leben können. Amen.